Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallo da draußen und herzlich willkommen, ihr Lieben, zum literarischen Salon. Wir haben unsere Schwingtüren geöffnet, lassen die kalte Herbstluft herein und freuen uns auf Besuch. Wir, das sind Karin Müller in Frankfurt, der Esel nennt sich immer zuerst, und in Berlin,
Iat. Ist Christian am Start? Ich frage mich bloß, wer besucht uns denn heute?
Ja, weiß ich auch nicht. Also die werte Zuhörerschaft, wir sind doch hier, wir machen das doch nicht nur für uns, Christian.
Jetzt erinnere ich mich wieder. Und außerdem würde es ja auch mehr oder weniger zum Thema passen, wenn wir jetzt auf Godot warten.
Ja, aber auf den warten wir nicht.
Nein. Ne? Nee. Es gab mal irgendein Theaterstück, in dem er tatsächlich kam.
Echt? Ja. Das war ja dann eine Überraschung. Was macht denn der hier? Ja, genau. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet.
Damit sind wir schon mal wieder genau auf unserem Niveau gelandet.
Genau, wir haben uns jetzt das Niveau tiefstmöglich heruntergeschraubt, denn wir haben uns heute einiges vorgenommen. Und zwar, ich sag schon mal, was wir uns vorgenommen haben, und dann reden wir erstmal über die angenehmen Dinge.
So kann man das machen.
Und die unangenehmen Dinge zuerst, also es wird wahrscheinlich interessante Soundeffekte von meiner Seite geben, denn ich bin ein wenig angeschlagen, aber ich glaube, das wird mich nicht nachhaltig von Taten abhalten. Anyways, was wollte ich eigentlich sagen? Achso, ich wollte sagen, worüber wir gleich reden.
Du wolltest teasern und bist grandios gescheitert.
Ich wollte teasern und bin mal schon am Teaser gescheitert. Wir haben ja eine ongoing Challenge, also das heißt, vor allen Dingen habe ich sie selbst mit mir, aber ich habe dich da so ein bisschen reingezogen, nämlich das Thema preisgekrönte Literatur. Und das ist ja Herbst, wie euch sicherlich aufgefallen ist, und im Herbst fallen nicht nur die Blätter von den Bäumen, sondern auch die Buchpreise aus den Seiten. Und also Literaturnobelpreis wurde verliehen, Deutscher Buchpreis wurde verliehen, der Preis der unabhängigen Buchhandlungen wurde verliehen und ganz viele andere internationale Buchpreise wurden auch noch verliehen. Und wir haben mal wieder gelesen, damit wir mitreden können, damit wir mal einen, also nicht nur über Premium-Bücher sprechen, sondern auch unseren Anspruch, einen Premium-Bücher Literatur-Podcast zu moderieren.
Die Leute, die das jetzt erwarten, die haben schon nach der Begrüßung abgeschaltet. Ja, das wollte ich bloß mal kurz angemerkt haben. Ach so.
Na gut, dann, also Leute, ihr wisst, wie ich es meine.
Ja, ich zumindest.
Ja, und auch die geneigte Zuhörerschaft, die uns schon länger verfolgt, denke ich mal. Die wissen es auch. Ja, ehe wir soweit sind, wie ist die Lage bei dir, Herr Raabe?
Also, ich meine, du hast ja als Ordensmit Frau mit, ja, also ja, als Teilnehmerin an unserer Ordensgruppe fest mitgekriegt, dass ich einen gewissen Text geliefert habe. Wenn ich mich recht erinnere, hast du ihn ja auch schon durchgelesen, und die anderen beiden sind auch dabei. Das ist etwas.
Das heißt, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben ausführlich darüber gesprochen. Ich habe gefeedbackt.
Ja, in der Tat.
Nicht zu knapp.
Richtig und sehr angenehm, wie ich anmerken muss. Und das hat mich sehr gefreut. Zumal ich tatsächlich auch so ein ähnliches Gefühl diesmal dabei hatte, dass ich also nicht zwischendurch mir immer wieder so sagte, können die nicht mal langsam zum Punkt kommen oder so? Oder vielmehr, kann ich nicht mal langsam zum Punkt kommen? Egal. Also ja, ich bin damit soweit zufrieden und befinde mich gerade so auf dem Weg in dieses Loch, in das ich immer falle, wenn ich eine relativ umfangreiche Geschichte beendet habe. und noch nicht so richtig weiß, ob ich mich jetzt davon schon ein bisschen lösen sollte oder vielleicht lieber noch etwas festhalten, weil da kommt ja noch was und boah, ja, ist gerade schwierig. Deswegen versuche ich mich mit allen möglichen Sachen zu beschäftigen, als da wäre unter anderem ein Briefing-Gespräch mit einer unserer Ordensschwestern zwecks Umsetzung ihres Textes in ein hoffentlich angenehmes Hörerlebnis. Und ja, das war auch schon mal ganz nett. Und ich denke mal, da ich mich ja dann zumindest mit den Texten, die so rundrum um meinen angesiedelt sind, ja dann noch ein bisschen beschäftige und schon darauf hinfiebern kann, dann meinen auch zu vertonen, denke ich mal, werde ich den Blues vielleicht doch nicht ganz so fies kriegen.
Ehrlich, ich kenne den gar nicht mehr, diesen Blues.
Ja,
Irgendwie
nee,
ist
weil
ja
du
nach.
immer eine Deadline irgendwie zu bedienen hast oder so. Und deswegen kannst du dich gar nicht mehr an deinen Geschichten so festhalten, ne?
Ja, da sagst du was. Also ich habe eine wirklich sehr knappe Deadline vor der Brust und ich möchte dazu sagen, ich habe noch nicht einmal angefangen, sie zu schreiben.
Ups.
Ja, aber
Jo.
gut, egal. Deswegen, ich habe ja jetzt dann was Schönes vor mir und werde dann Zeit zum Schreiben haben in den nächsten
Oh,
Tagen. Also
ja.
wir nehmen wieder ein bisschen früher auf als üblicherweise, denn ich werde mich gleich mal in den Süden verabschieden und 10 Tage lang bei einem Schreibretreat mitmachen. Also das nennt sich Mehrschreibzeit, was sowieso schon mal gut ist, egal wie man es schreibt, ob mit MEH oder MEE. Also das heißt aber tatsächlich mehr wie der Ozean,
Sehr schön.
Mehrschreibzeit. Und ich hoffe auf mehr, also mehr und mehr. Also ganz viel Schreibzeit, damit ich mich mal um die Sternwarte von Kirkby kümmern kann,
Das
die
wäre nicht
ja.
verkehrt, genau, denn ich bin schon, obwohl ich noch mitten in Highland Crime stecke, natürlich schon gespannt, was wir denn da alles noch so geboten kriegen von dir. Also, ich habe schon gemerkt, dass, was du schon angedeutet hast in deinem einen Blogartikel, dass dieser Krimi tatsächlich anders geartet ist. Man merkt es, also selbst wenn man jetzt schon erst so auf dem Drittel ist, dass das irgendwie so ein bisschen anders losgeht und ich bin echt gespannt, ja. Also.
Also du sprichst jetzt aber von Highland Crime
Ja,
gerade,
ja,
von
ja,
der
ja, ja.
Tote im Whiskyfass. Ja, gut.
Genau.
Aber der ist ja fertig, ist ja für mich innerlich schon total beendet, schon, habe ich schon abgehakt.
Ja, ich
Ich
bin
muss
noch
ja,
beim
aber
Lesen, während
absolut,
du
also
hoffentlich das andere schreibst.
ja. Das werde ich tun. Und nee, der Krimi, also ich glaube, die allermeisten Leute finden das gut, auch mit dieser zweiten Zeitebene.
Ja.
Und scheint dann doch eine nicht ganz blöde Idee gewesen zu sein, das so zu machen. Aber gut, man soll sich ja nicht, doch, man kann sich auch selbst
Doch,
loben.
doch,
Ich
doch.
meine,
Wir
wer lobt
dürfen
einen?
uns hier
Wir
immer selber
dürfen
loben. Das
uns.
ist ja schließlich
Ja,
unser Ding hier.
das stimmt. Also es ist ein super Buch, Leute, lest
Ja, so sieht's aus.
Ja, also deswegen werde ich jetzt dann die Zeit, also ich müsste eigentlich noch was anderes schreiben, weil ich habe ja irgendwie blöderweise versprochen, dass ich doch so ein Ratgeber
Na sowas,
mache
ja. Ich habe da
über
schon ein gewisses Cover,
E-Mail-Marketing.
also zumindest einen Entwurf mal gesehen, ja.
Ja, also das Cover ist jetzt auch fertig,
aber
aber
fehlt jetzt nur noch der Inhalt.
das fehlt nur noch der Inhalt, aber
Oder
den muss
machst
ich
einen
jetzt.
schönen Farbschnitt außenrum, wen interessiert dann der Inhalt?
Genau, eben. Das wäre doch mal was, irgendwie ein Ratgeber mit Farbschnitt. Das glaube ich noch nicht so. Und
Ja,
dann,
das wäre ein
ich nenne es dann
USP.
einfach Workbook. Ich sage einfach, also ihr sollt dann
Ja.
nur nackte Seiten und dann sollen die Leute selbst halt ihr Zeug
Ja,
reinschreiben.
das ist es.
Ja, nein, also das habe ich jetzt erstmal für mich so ein bisschen minimal vertagt. Weil, also damit werde ich jedenfalls nicht diese Mehrschreibzeit füllen. Die will ich mit was wirklich Schönem füllen,
Ja.
was mir Freude macht. Und das ist eindeutig ein Ausflug nach Kirkby. Deswegen
kann ich nachvollziehen.
Werde ich den jetzt angehen. Ja. Und deswegen, ich habe ja heute fast vergessen, also völlig, ich war vor wenigen Minuten noch ein bisschen konsterniert, weil mein Kalender mich erinnerte, dass wir gleich eine Podcast-Aufnahme haben und ich wie, was, warum, hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm, ja. Weil ich war nämlich total vertieft in völlig untypischer Tätigkeit für mich. Ich möchte es nicht Plotten nennen, aber ich habe mir zumindest mal so ein peripheres Konzept überlegt. Ja. Also zumindest wollte ich wenigstens wissen, also ich meine, ich habe ja den Titel, ich habe ja schon ein Cover für das Buch, also das Buch heißt ja Die Sternwarte von Aha. Kirkby. Auf jedem Cover befindet sich so ein kleines Observatorium und in der Ecke unten sitzt ein kleiner Fuchs. Jo. Und weil ich der Cover-Designerin gesagt habe, weil sie meinte, ja, was für ein Vieh haben wir denn diesmal auf dem Kirkby-Cover, da habe ich gesagt, ach, wir hatten jetzt schon alles Mögliche, nehmen wir einen Fuchs, warum kein Fuchs? Also Fuchs muss ich irgendwie... Fuchs geht immer. Jetzt weiß ich natürlich noch nicht, ob der ein wilder Fuchs ist oder ein halbzahmer Fuchs oder ein total zahmer Fuchs oder ein was auch immer. Das weiß ich noch nicht. Ich kenne auch das Protagonistenpaar, also zumindest die Heldin wird ja Flora Douglas sein, die wir schon aus der Bücherstube kennen. Das ist ja die Zwillingsschwester von Ewan Douglas. Und dann in dem allerletzten Kapitel gibt es ja eine klitzekleine Szene, in der ein Typ auftaucht namens Leo. Und da ist die Flora total überrascht, weil offensichtlich kennen sich die beiden. Sie haben mir allerdings noch nicht mitgeteilt, woher und wie so die Lage ist und die Umstände und so weiter. Also das muss ich alles noch rausfinden. Und genau das habe ich heute versucht, mir zu überlegen, was dieser Leo für ein Typ sein könnte, was der in Kirkby zu tun hat und in welcher Beziehung er zu Flora stand, also wie diese Beziehung dann in dem Buch enden wird, also auf welchem Beziehungsstatus, das ist ja klar, aber die Vorgeschichte war mir nicht ganz klar und die ist mir jetzt so minimal klar. Jetzt habe ich wenigstens so ein bisschen Backstory, wenn auch noch keine echte Geschichte. Also ich glaube, das zählt nicht unter Plotten, oder?
Nein, also du, weißt du, wenn das Plotten wäre, dann würde ich es ja auch hardcore machen, denn ich brauche ja eigentlich auch immer irgendwie so einen Einstieg und eben eine Vorstellung davon, was zumindest ein paar der handelnden Personen so irgendwie gedanklich umtreibt oder so in der Richtung. Und dann lasse ich mich ja auch gerne immer treiben und setze mir dann im Laufe der Geschichte gerne mal so Sachen, die mir dann einfallen als Landmarke, die ich als nächstes erreichen möchte oder vielleicht auch als übernächstes, was mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert ist, sodass ich dann immer kaum erwarten kann und eben mich immer frage, was schreibe ich denn jetzt, bis ich endlich dahin kommen kann? Aber also das sehe ich auch nicht als Plotten in dem Sinne an, auch wenn ich da irgendwelche Denkbretter fülle. Aber gut, das ist eigentlich auch mehr dem geschuldet, dass ich es, sagen wir mal, anders als früher, also auch mit meinem Geschichten-Darwinismus, so nach dem Motto, dass die Geschichten es einfach schaffen müssen, mir im Gedächtnis zu bleiben, sind es dann manchmal eben aber so bestimmte Ideen für Szenen oder für was auch immer, die ich dann aber nicht vergessen will. Und dafür sind ja solche Denkbretter auch gedacht.
Ja. Also ich habe mir jetzt auch tatsächlich so ein paar spröde Notizen gemacht, kann es nicht anders sagen, aber wenigstens mit so ein paar kleinen Ideen, die ich da drauf skizziert habe. Und also jetzt hoffe ich einfach das Beste, dass da was passiert. Also was ich zum Beispiel noch gar nicht weiß, wie das mit dem Fuchs sein wird. Habe ich ja schon erwähnt. Aber ich habe jetzt, ob das ein weiblicher Fuchs ist oder ein männlicher Fuchs und wem dieser Fuchs eher zugetan ist, ihr oder ihm. Oder. Also wirklich Fragen über Fragen über Fragen, die ich alle noch klären muss.
Das Meer wird es dir erzählen.
Das Meer wird es mir erzählen. Und ja, wenn diese Folge erscheint, sitze ich dann gerade demnächst im Flieger und komme wieder nach Hause. Also das
Ah ja.
heißt, in der nächsten Folge werde ich davon berichten, wie es
Eindeutig,
war.
das werde
Und
ich auch einfordern, sozusagen.
ja, kannst du machen.
Ja, sehr cool.
Kannst du machen. Also da bin ich jetzt gespannt, da freue ich mich drauf. Und wer weiß, vielleicht laden wir uns ja dann mal jemanden ein, der da ebenfalls dabei war oder der das vielleicht auch organisiert. Und dass wir diese hoffentlich wunderbare Geschichte hinaus in die Welt tragen, dass das vielleicht noch mehr Leute dann machen demnächst.
Wäre
Ja?
vielleicht eine Idee. Erstmal abwarten, ob es auch so
Erstmal
ein
abwarten.
Premium-Retreat wird, wie du es dir erhoffst.
So ist es. So ist es. Jetzt, du willst unbedingt aufs Thema
Nein,
kommen,
nein,
ne? Doch,
nein.
können wir
Ach,
gerne machen. Also,
Charlotte.
ich
Hast du
meine, wir
nicht
wollen es
sonst
ja.
noch irgendwas anderes? Du warst doch gerade noch irgendwo,
Ach so, ja,
wo
stimmt.
gewisse barockte Männer dann noch am Start waren
Ja.
und so.
Ja. Ich war jetzt ja gerade, deswegen bin ich auch so ein bisschen stimmlich angegriffen. War ich gerade in Köln auf der Buchpassion gewesen. Ich habe mir gedacht, ich gebe mir mal wieder so eine kleine Buchmesse, und so wahnsinnig klein ist die ja gar nicht. Also ich fand die relativ, also es hieß, 700 Tickets waren verkauft, mehr durften auch gar nicht in diesen Veranstaltungsort rein. Ich sag's jetzt mal gleich dazu, 700 Leute waren nicht an meinem Stand. Das war ein bisschen
Na, sag mal, was
enttäuschend.
ist da los?
Ja, es waren wahrscheinlich nicht mal 70 Leute an meinem Stand. Das fand ich auch ein bisschen, wo ich mir dachte, Leute, aber ich habe,
Ohne
das
sowas.
habe ich dann auch festgestellt, ich fürchte, ich war da nicht so ganz die
Ah
Kernzielgruppe.
ja, okay. Ist eher
Also, oder
so.
vielmehr meine, ja, es war so sehr, ging so ein bisschen in eine andere Schiene. Also, was wohl wirklich super bombig lief, waren halt diese ganzen bisschen darkeren Geschichten, sowohl in Liebe als auch Fantasy. Und je abgründiger, desto besser. Und je farbschnittiger, desto ultimativ besser.
Ja,
Und
na dann.
ja, da waren ein paar interessante Erlebnisse. Aber
Okay.
trotzdem war das sehr nett, weil es waren ja unglaublich viele wirklich nette Kolleginnen dabei. Ich glaube, es waren auch ein paar Kollegen, aber die habe ich nicht gesehen. Deswegen brauche ich gar nicht zu gendern und beziehe mich allein auf die Damen, die um mich herum standen. Also wirklich alles langjährige, gute Bekannte von uns. Und wir hatten wirklich richtig Spaß und haben uns gut unterhalten. Und es waren auch wirklich so nette Leserinnen und auch ein paar Leser da, die, also da ging mir schon das Herz auf, das muss ich schon sagen. Also manchmal ist es dann wirklich nett, wenn man die Leute dann auch mal live sieht und wenn die dann, ja, die sind dann einfach so süß gewesen, ja, also die meisten. Also ein paar waren auch ein bisschen seltsam, aber die meisten waren wirklich total süß und haben sich wirklich gefreut, mich zu sehen. Und Jan hat dann irgendwie gemeint, also ja, genau, muss ich vielleicht auch noch erzählen, das war ja mein
Eben.
persönliches großes Highlight. Der Mann war dabei, also Jan war zum ersten Mal und womöglich zum letzten Mal bei einer Buchveranstaltung von mir mit am Start. Der kam aus dem sich wundern sowieso gar nicht mehr raus, weil der ist so gar nicht damit klargekommen. Also der war, dachte, wo ist er denn da gelandet? Aber er hat es sportlich genommen. Und vor allen Dingen hat er sich, er ist ja ein kölscher Jung,
Ah,
und
na dann.
er hat sich also bereitwillig verkleidet. Er hat wirklich in perfekter Manier den Highlander gegeben. Also er hat sich in voller Schottland-Regalia geworfen, einen wunderbaren Kilt für alle, die wissen wollen, was das für ein Muster ist. Es ist ein Buchanan Modern Tartan, den wir gekauft haben, weil er uns optisch am besten gefallen hat. Es
Jo.
hatte sonst keinen anderen Hintergrund außer ästhetische Gründe. Aber du, wenn man
Ja,
sonst keine Probleme hat, dann halt
richtig.
sowas, ja? Nee, also das war sehr schön. Und was mein absolutes Highlight war, was wirklich, also gerade für mich komplett überraschend war, war meine Lesung. Wie du weißt, lese ich ja nicht gerne.
Was ist denn da los?
Also vorlesen, ich lese wahnsinnig gerne, da kommen wir gleich dazu, aber ich lese nicht gerne vor. Und ich lese auch nicht so irrsinnig gerne aus meinen Büchern vor, weil ich finde überhaupt, dieses ganze Konzept Lesung erschließt sich mir nicht. Ich hatte da heute auch mit einer Freundin telefoniert, die mir wieder erzählte, dass sie bei der Lesung war und bei jener Lesung war und dann sogar bei einer Comic-Lesung. Und ich dachte, wie kann man eine Comic, also wie soll das denn funktionieren? Also sie liebt es, auf Lesungen zu gehen. Und ich finde das total strange, weil, also ich gehe auch nicht gerne auf eine Lesung. Es interessiert mich nicht, wenn da irgendwelche, ja, das darf ich alles gar nicht laut sagen, es ist so peinlich. Ich bin jetzt, naja, egal. Jedenfalls, ich habe mich, als ich mich für diese Buchpassion angemeldet habe, dachte ich mir, ich habe einfach alles angekreuzt, nehme ich alles mit, was geht. Mhm. Falls ich einen Lesungslot kriege, nehme ich ihn sehr gerne. Mhm. Und prompt habe ich einen bekommen und dann habe ich mir nur gedacht, ach, da habe ich jetzt aber eigentlich keine Lust drauf. Und aber gut, jetzt hatte ich dieses Ding schon und dann dachte ich mir, ja gut, dann muss ich auch was machen. Mhm. Und dieses, da muss ich halt auch was machen, bestand dann im Vorfeld da drin, dass ich mir dachte, ich habe jetzt aber keine Lust, hier irgendwie 25 Minuten Leseszenen zu üben, ja. Und ich muss, im Gegensatz zu dir, du kannst ja einfach lesen, ja. Und ich muss das richtig üben, damit es wenigstens halbwegs erträglich ist. Mhm. Und hatte ich keine Lust drauf und auch keine Zeit, ehrlich gesagt.
Dann, also hast du was ganz anderes gemacht?
Dann habe ich was ganz anderes gemacht. Cool. Nein, also ich habe schon ein bisschen gelesen, aber ich habe, sage ich mal, mein Leseanteil, der war vielleicht 5 Minuten. Also ich habe 2 kurze Szenen aus Highland Crime, der Tote im Whiskyfass, vorgelesen. Mhm. Und ansonsten habe ich Quatsch gemacht mit den Leuten. Ich habe dann irgendwie so ein bisschen Schottland-Quiz vorbereitet. Ich habe ein paar gälische Begriffe ausgedruckt und habe die hochgehalten und habe die Leute raten lassen. Ja, erstens, was es heißt und zweitens, wie man es ausspricht. Und die am nächsten dran waren, die haben dann eine kleine Gummi-Highland-Kuh gewonnen. Und wir haben wirklich lustige Sachen gemacht und erst habe ich gefragt, weil es waren auch echt viele da. Ich dachte mir, kommt doch bitte an meinen Stand und kauft meine Bücher, warum sitzt ihr da in der Lesung? Und da habe ich erstmal gefragt, wer mich denn jetzt überhaupt kennt, dann ungefähr die Hälfte kannte mich oder wusste von mir oder von meinen Büchern und die andere Hälfte hatte keine Ahnung, wer ich Kasperl da irgendwie bin, der da saß. Und dann dachte ich mir, ja gut, was machen die denn da? Aber wahrscheinlich, es war dann irgendwie 3 Uhr nachmittags, die waren ähnlich erschöpft wie ich und froh, mal eine halbe Stunde zu sitzen.
Das kann also natürlich auch passiert sein.
Ja, also das war dann so meine Theorie, aber dann war wirklich von den Leuten, die mich auch so gar nicht kannten, da sind dann danach wirklich 3 zum Stand gekommen und haben Bücher von mir gekauft. Und das war wirklich, da dachte ich mir, okay, jetzt habe ich es kapiert, warum Lesungen nicht so schlecht sind, weil die können durchaus auch als Kaltakquise funktionieren.
Ja, na klar, also du schaffst es üblicherweise, also wenn du irgendwie die Vibes schaffst rüberzubringen oder quasi den Leuten nahezubringen, wie du so tickst, und wie denn wohl deine Schreibe ist, dann gibt es da garantiert auch Leute, die sagen, jo, mache ich jetzt.
Ja. Ja, ja. Dann also irgendwie Fazit des Abends war, Jan war wirklich dann auch geschlaucht, weil er stand ja die ganze Zeit in Highlander-Montur da rum und posierte auch für Fotos und so weiter. Und dann
kann ich dir auch gleich noch was zu erzählen.
Ja. Also es war wirklich sehr schmerzhaft, dieser Tag. Und dann waren wir dann der Meinung, als wir dann irgendwie alles abgebaut hatten und sowas und dann ein paar Minuten erschöpft im Hotelzimmer auf dem Bett lagen, ehe wir dann zu unserem nächsten Termin los mussten, der dann irgendwie privater Natur war, meinten wir, ja, also ich sagte dann, ich glaube, also die meisten Leute, die heute da irgendwie bei mir am Stand waren, die glauben alle, dass ich nett bin. Hat er nur gelacht. Und dann meinten wir beide, also unabhängig voneinander, ja, sie wissen es halt nicht. Nein. Aber das ist genau der Punkt. Nein, ich glaube, ich bin im Grunde meines Herzens, bin ich schon nett. Jo. Aber Ich kann halt, wenn ich, wenn das immer zu viel wird, also ich kann nicht mehrere Tage hintereinander nett sein. Okay. Das ist schwierig. Ich bin immer punktuell nett. Das kann ich gut. Ein Tag geht und dann wird es schwierig. Deswegen habe ich mir dann auch gedacht, ich könnte niemals jetzt 5 Tage auf der Frankfurter Buchmesse auch noch einen eigenen Stand betreuen. Das ging nicht. Also, ich würde spätestens am 3. Tag würde ich durchdrehen.
Also ich habe ja, also wir haben uns ja letztendlich auf der Frankfurter Buchmesse und durch die Frankfurter Buchmesse getroffen und durch den Autorensofa-Stand. Und da habe ich tatsächlich einfach festgestellt, das ist so richtig mein Ding und ich habe da Bock drauf und ich hatte gar keine Lust, über die Messe zu rennen. Ich habe lieber da am Stand rumgestanden und mit den Leuten gequatscht und sonst wie in der Richtung. Aber das ist ja nur inzwischen auch ein paar Jährchen her. Inzwischen denke ich mal, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so ganz hinkriegen, dass ich da zum Schluss noch ganz knusper bin.
Ja, also ich weiß auch nicht. Ich meine, vielleicht haben wir es einfach auch ein bisschen verlernt durch Corona, wo man dann ja zwangsläufig
mag auch sein,
Social Distancing machen musste, aber ich weiß auch nicht. Nein, also es war ein total schönes Erlebnis. Ich habe wirklich ganz, ganz, ganz zauberhafte und sehr nette Begegnungen gehabt und ich habe aber auch nichts dagegen, wenn die Leute meinen, dass ich nett bin. Also wirklich überhaupt nicht, weil ich glaube, ich
richtig.
Bin ja auch meistens manchmal gelegentlich nett. Ja. Okay, jetzt habe ich ist die Selbstbeweihräucherung zu Ende. Jetzt können wir über andere Dinge reden. Nein, du wolltest mir sagen, was mit Stehen ist.
Ach du, hör auf. Also hätten wir diese Aufnahme eine Woche früher gemacht, dann hättest du mich mal wahrscheinlich außerordentlich maulfaul und sonst wie irgendwie was erlebt, weil wir waren in der letzten Woche zu einem Konzert. Ich hatte durch Zufall, also das ist eine Band, die habe ich vor ewigen Zeiten mal auf einem Gig gesehen, wo die zusammen mit anderen gespielt hatten. Die Band heißt Airi Revolte. Und ich kannte die bis dahin nicht und die haben aber so eine Show da abgeliefert und hatten so einen Bock, dass ich mir dachte, oh Mensch, die möchtest du eigentlich nochmal live sehen, ja. Und dann habe ich irgendwann mal gegoogelt, irgendwie vor 1-2 Jahren, scheiße, die haben sich aufgelöst. Ja, also kurz nachdem ich sie gesehen hatte, war dann irgendwie Schluss. Toll, woran das wohl gelegen hat. Naja, egal. Ja, mir sagt, ach ja, der hat uns auch gesehen, jetzt können wir aufhören oder so, keine Ahnung. Nee, aber auf jeden Fall habe ich durch Zufall, als ich in der S-Bahn zugange war, gesehen, die machen eine Tour, weil vor 20 Jahren haben sie sich gegründet gehabt. Und dann kommen sie nochmal zusammen und machen nochmal irgendwie so eine Europa-Tour, mehr oder weniger. Und da dachte ich mir, okay, also wenn ich jetzt, wann dann? Mir dann also gedacht, okay, ich werde auf jeden Fall ein Ticket nehmen, habe dann Simone noch gefragt, ob sie denn Bock hätte, da mitzukommen. Sie kannte es nicht, aber wir machen sowas eigentlich dann auch ganz gerne mal, dass wir uns auch auf Sachen begeben, wo wir nicht so richtig wissen, wo es lang geht. Naja, hatten uns dann also diese Karten besorgt und sollte 20 Uhr irgendwie losgehen. Und ich habe am selben Tag schon eine Info vom Veranstalter gekriegt, lass mal lieber 20.30 Uhr machen. Und ich dachte mir so, ja, also ich meine, was ist denn da los? Ja, dann sind wir nett vorher noch essen gewesen und ganz in Ruhe dahin diffundiert, kamen da an und haben gesehen, also da ist irgendwie so ein DJ auf der Bühne gewesen und dachte mir, okay, mal als Vorband für eine Sache, die so eine Mischung aus Reggae, Rap und Ska irgendwie am Start hat, kann ja auch mal ein DJ sein, der dann da ordentlich Reggae gespielt hat. Ja, nur sagte der dann irgendwann, ja Leute, ich muss euch hier leider noch ein kleines bisschen bespaßen, weil die Band ist zwar schon da, aber die haben gestern in Bern gespielt und die Instrumente sind noch nicht wieder da. Ja.
Oh, wow, ja.
Und dann haben wir einfach mal noch 1,5 Stunden rumgestanden, um dann 2,5 Stunden Konzert, also wirklich, also für die älteren Semester wie mich, ging das richtig zur Sache. Also ich bin natürlich nicht ins Moshpit gegangen, Aber ich hätte. Ich hätte gekonnt, weil da war wirklich alles. Und die Jungs auf der Bühne und das Mädel, die ich vorher nicht wahrgenommen hatte, vielleicht ist die auch ein bisschen später zu der Band gekommen. Egal, Saxophonistin und Sängerin, super. Aber die beiden also Frontmänner sozusagen, zwei Brüder, die sind über die Bühne gehirscht, die ganzen 2,5 Stunden und haben da Sachen abgezogen, geil. Ja, sämtliche Sachen, die ich irgendwie von ihnen kannte, haben sie durchgezogen. Und das war so richtig cool. Und sie meinten dann irgendwann, naja, normalerweise würden wir jetzt noch weitermachen. Aber leider schließt die, die Halle hier um 12. Ja. So. Ja. Und dann haben wir bis 11:55 irgendwie da noch weiter gefeiert. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Wir waren zwar mit dem Auto da und das hat deswegen nicht ganz so lange gedauert, wie wenn wir dann noch mit den Öffis hätten fahren müssen. Aber ey, ich bin wirklich um 1 ins Bett gefallen und durch dieses lange Stehen und dann noch mal so ein bisschen abgehen und brüllen und johlen und allem. Ich war wirklich am nächsten Tag echt überhaupt kein Mensch mehr. Hm. Hätten wir da aufnehmen müssen, dann hättest du wirklich eine One-Woman-Show gehabt.
Ach, noch schade eigentlich.
Aber ja, aber war geil, war richtig geil und ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe oder dass wir das gemacht haben, weil ich glaube nicht, dass die jetzt sich wieder ernsthaft zusammentun.
Ja, aber das ist doch cool. Ja, das ist doch super.
Das war's auf jeden Fall.
Ja, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde gequatscht, ohne dass wir irgendwie über unsere Premium-Bücher, die wir gelesen haben,
geredet hätten. Wir könnten ja jetzt noch raushauen, so lange, wie wir wollen, einfach.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Also nicht nur wir könnten, wir machen es auch.
Ja. Aber jetzt sollten wir einfach mal zum Thema kommen, würde ich mal. Ja. Das wollte ich damit andeuten.
Let's do it. Dann mache ich hier mal das.
Das Current Read Update. Einblicke in Leserlebnisse von Schreibenden.
Ich muss erstmal direkt nochmal wieder abbiegen, weil, das ist so ein grundsätzliches Ding. Okay. Das ist, hatte ich neulich wieder ein Gespräch. Mhm. Also jetzt weiß ich ja, dass du bist Autor und du liest. Das scheint aber, also ich bin Autorin und ich lese auch. Also für mich ist ja wirklich Lesen, das ist ja nicht wie atmen, aber zumindest wie essen, ja? Also man kann schon mal 3 Tage notfalls drauf verzichten, aber die Laune leidet gewaltig. Also so, diese Analogie ist, so ist es bei mir. Also ich habe, seit ich in der Lage bin, selbst Bücher zu lesen, weiß es nicht, also ich meine, das ist jetzt ja über, keine Ahnung, ich will gar nicht, also es ist schon mehrere Jahrzehnte ist es der Fall. Und ich habe seitdem vielleicht 10 Tage gehabt, an denen ich nicht gelesen habe, in über 40 Jahren, ja? Jo. Also 10 Tage in über 40 Jahren, an denen ich kein Buch in der Hand gehabt hätte. Also ich lese immer. Mhm. Ich brauche das, das ist mir wichtig und so weiter.
Ja.
Ich hatte ja jetzt, weil ich jetzt mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen in letzter Zeit getroffen habe und auch gesprochen habe, mit den unterschiedlichsten Leuten feststellen müssen, dass ganz viele Schreibende nicht lesen oder nicht mehr lesen. Die sagen,
also so nach dem Motto, ich komme gar nicht dazu oder so. Oder?
Aber ich verstehe das nicht, weil das ist für mich, das sind völlig unterschiedliche Abläufe. Also das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Nö. Also für mich jedenfalls nicht. Richtig. Also ich bin total verstört. Also das war, also insofern, dieser Teaser, der hat mich jetzt wieder draufgebracht, Leseeindrücke von Schreibenden. Das scheint rar zu sein. Das kommt gar nicht so oft vor.
Haben wir hier 2 Raritäten am Start, die jetzt über über definitiv preisgekrönte Literatur zu reden haben.
Ja, so ist es. Also ich hatte es ja schon anfangs angedeutet, es ist Herbst und im Herbst fallen die Blätter und die Preise. Und unter anderem wir haben das uns so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe mir 2 Bücher vorgenommen und du dir 1. Also erstmal die Frage, hast du es getan? Hast du ein Buch von
Laszlo Krasznahorkai?
Genau.
ja, habe ich. Wobei, also ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht ganz fertig. Aber ich habe auf jeden Fall genug, um mir darüber eine Meinung zu bilden, die ich euch gerne mitteile, aber nicht als Erster, weil als Erste bist du dran.
Okay. Also ich habe zwei Bücher gelesen und zwar, ich hatte es ja dann ein bisschen einfacher, weil während du ja der Literaturnobelpreis wird ja nicht für ein Buch vergeben, sondern für das Werk. Und dann ist ja schon erstmal die große Herausforderung, welchen Titel liest man. Ja? Und der hat ja nicht wenig geschrieben, der gute Laszlo. Bei mir war es einfacher. Ich habe den Deutschen Buchpreis 2025 gelesen und ich habe das Lieblingsbuch der Unabhängigen von 2025 gelesen. Und womit soll ich anfangen? Ich fange mit dem Lieblingsbuch der Unabhängigen an.
Okay.
Weil das passt auch so schön zu deinem ungarischen Autor. Das Buch ist von Nelio Biedermann. Nelio Biedermann ist ein 22-jähriger Schweizer. Es ist sein Debütroman. Das fand ich schon mal ganz beachtlich. Also ich meine mit 22 und dann haut er so ein Ding raus. Und das Buch heißt Lazar und das ist der Familienname einer ungarischen Adelsfamilie, die wir über einen Zeitraum von ungefähr 1880 bis 1950 begleiten, über drei Generationen. Es ist wohl so ein bisschen die Geschichte seiner eigenen Familie, also natürlich jetzt nicht komplett biografisch, sondern wohl auch ein wenig, wie soll ich sagen, verfremdet. Aber mehr oder weniger nah dran an seiner eigenen Familiengeschichte. Ungarischer Adel in der Zeit, erst waren sie natürlich mächtig, reich, schön, total degeneriert auch, suizidal. aber es gab rauschende Feste und die Fassade stimmte zumindest. Und aber da war einfach alles, sage ich mal, das komplette Gefühlskaleidoskop war dabei, was halt irgendwie bei Menschen gerne mal passiert. Ja, also das wirklich dysfunktionale Familie, Sex, Schuld, Sehnsucht, Selbstzerfleischung, Liebe, Bedeutungsverlust, alles, ja. Also was halt so in einem menschlichen Leben passiert war, war da auch drin. Das alles vor der Kulisse von wirklich drei großen Ereignissen: Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg und dann sowjetische Besatzung in Ungarn und was für den Adel auch nicht so gut lief, weswegen man dann letztlich in die Schweiz geflohen ist. Also das war so diese Story und ich meine, machen wir uns nichts vor, solche Stories gibt's wie Sand am Meer oder wie ich es in meinem Artikel, den ich auch in die Shownotes verlinke, weil ich habe auch dazu einen Blogartikel geschrieben, dachte mir, wenn ich schon so viel lese, muss ich auch drüber schreiben. Ich muss mich mal selbst zitieren, solche Romane gibt es wie Haare in der Mähne eines Pferdes. Und das ist insofern ein durchaus treffender Vergleich, weil das Titelbild, das ist sehr hübsch, da ist ein weißes Pferd vor einer roten Tapete zu sehen. Also solche Romane, solche Mehrgenerationen-Romane, Familiengeschichten, gerade vor diesen Kriegshintergründen, gibt's einfach total viele. Ich habe da auch etliche gelesen. Viele waren schlechter als dieses, einige waren auch besser. Und ich würde das mal so, das war ein Buch, das ich habe das ganz gerne gelesen. Es hat nicht wehgetan. aber weißt du, irgendwie. Ich meine, wenn das höchste Lob ist, dass es nicht wehgetan hat.
Ja.
Und dann dachte ich mir auch, also was ist denn jetzt der Grund wohl gewesen für die unabhängigen Buchhändler, dass sie das als Lieblingswerk in dem letzten Jahr gewählt haben? Ja, wobei ich habe dann eine andere Theorie entwickelt und habe mir auch mal so vorherige Preisträger angeguckt und ich denke, dass die unabhängigen Buchhandlungen immer ein Buch wählen, das das sich also einerseits gut verkauft, ja,
na, sowas.
Mit dem man, ja, aber eben jetzt nicht so ein Mega-Bestseller ist, ja. Also thematisch darf es jetzt auch nicht problematisch sein, ja. Also dass da jetzt irgendwelche Reverse-Harem-Geschichten oder hast du nicht gesehen,
ja.
das geht ja gar nicht, weil das wäre ja bäh. Also es muss ein Buch sein, das irgendwie, dass du theoretisch, wenn irgendein Kunde in den Laden kommt und sagt, ich brauche ein Buch für Tante Hannelore oder für meine kleine Schwester oder für die Lehrerin meiner Tochter oder wen auch immer, Onkel Franz, den kannst du allen dieses Buch in die Hand drücken. Das wird funktionieren. Ja? Also das wirklich so mehrheitskonsensfähig ist, es tut niemandem weh. Ah, es tut aber auch niemandem so richtig gut, glaube ich.
Schade.
Also es, ja, also... Das ist so die Theorie. Ich meine, was ich wirklich sagen muss, der Autor ist 22. Das ist, also ich meine, ich hätte auch mit 32 so ein Buch nicht schreiben können. Müssen wir uns gar nichts vormachen. Das ist eine ganz großartige Leistung.
Also handwerklich auf jeden Fall schon mal gut gemacht.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Er hat ganz viel Kritik. Also das ist ganz witzig. Ich habe mal ein paar Rezensionen gelesen und die einen haben seine poetische Sprache über den grünen Klee gelobt und die anderen haben sich über sein bisschen, sie haben es als altmodisch oder behäbigen Stil empfunden, haben sich darüber lustig gemacht. Ich mochte den Stil, der passte zu der Geschichte. Das ist jetzt nichts, was du von einem 22-Jährigen so auf der Straße erwartest, aber sowas hätte ich ja auch nicht in so einem Roman lesen wollen. Also so das, wo ich mir denke, ja, Leute, was wollt ihr eigentlich? Mhm. Ich fand es waren da wahnsinnig viele Redundanzen drin, weil so ein Menschenleben ist ja, wenn man es jetzt mal irgendwie runterstrippt, häufig ja auch ziemlich banal, ja. Also jeder, die Grundbedürfnisse nach Liebe und Anerkennung und nach Erfolg und nach Trost und nach Zugehörigkeit, das sind ja sehr universelle Empfindungen.
Mhm.
Und ja, weißt du, das ist alles, ich habe da diese vielen Figuren aus den vielen Generationen und dieses immer hin und her gespringe zwischen diesen Leuten. Ich habe da keine einzige Figur gehabt, wo ich gesagt hätte, ja, da bin ich jetzt ganz wild drauf und da hängt mein Herz dran. Die waren alle so austauschbar für mich. Das fand ich so ein bisschen schade da. Also mir fehlte da wirklich so ein bisschen die Tiefe, aber für ein Debüt.
Ja. Eben.
Grandios in dem Alter, sensationell. Ich bin jetzt total gespannt, was er als nächstes raushaut und ich hoffe, dass ihn dieser tolle Preis und diese große Ehre jetzt nicht irgendwie am Ende blockiert. Das täte mir jetzt arg leid.
Das
so ein
kann
früher Erfolg.
Auch, ja, gerade wenn es so der erste Schuss gleich so ein Treffer ist, dann kann da natürlich so dieses, das nächste muss jetzt aber hier noch alles toppen und
ja.
So in der Richtung und plötzlich kommt dann gar nichts mehr. Ich glaube, das hat, oh Gott, wer war denn das? Ich glaube hier, der vom Ende der Einsamkeit geschrieben hat, mir fällt der Name nicht mehr ein. Egal, der hatte das auch mal in einem Interview gesagt, dass das also wirklich echt schwer ist, sich von solchen Preisen dann nicht beeindrucken zu lassen, auch sich selber irgendwie.
Benedict Wells wäre
ja,
es übrigens.
Ja, genau, richtig. Ich wusste irgendwas mit B.
Ja, also das finde ich auch, also da bin ich auch sehr gespannt und vor allen Dingen, ich bin gespannt, was für ein Thema er sich für seinen nächsten Roman vorknöpft, weil wenn das jetzt so seine Familiengeschichte war, da hoffe ich, dass doch dann bei der nächsten Geschichte, dass er sich da was anderes aussucht. Ja,
das könnte sonst eben voll in die Hose gehen, wenn more of the same kommt, dann ja.
Naja, also wie gesagt, also das ist ein Buch und da muss ich dann den Unabhängigen durchaus recht geben. Also das kann man wirklich im Grunde jedem schenken, da macht man nicht viel falsch.
Mhm.
Ja, aber halt, ich habe es ausführlich
ja, du hast
behandelt.
Es der Länge und Breite nach
genau.
Behandelt.
Ja,
ja. Fein.
Ja.
Womit ich jetzt dann also dran bin.
Ja.
Und ja, um es nochmal zu sagen, natürlich oblag es mir nun aus dieser Menge an Werken, die er, also der liebe Laszlo Krasznahorkai, um das Wort nochmal gesagt zu haben,
Ich bin sehr beeindruckt.
Ich muss so dran denken, wie Christian Sievert im Heute-Journal gesagt hat, so, ich habe das jetzt eine Stunde lang geübt und ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Ja, also der hat ja eine ganze Menge geschaffen und ich musste mir ja irgendwas aussuchen, weil mehr als ein Buch hätte ich sowieso nicht geschafft. Und wie ich ja schon zugegeben habe, ist es nicht mal das komplett geworden bisher. Ja, deswegen bin ich mal so ein bisschen hin und her gegangen und habe vor allen Dingen erstmal geguckt, was gibt's denn womöglich als Hörbuch, damit ich dann die Chance habe, das eben auch beim Hin- und Herfahren irgendwie zu hören oder so. Ja, und ich bin auf das Buch Shattern Tango gekommen. Also so wurde zumindest, ich habe mir dann nun auch noch den Spaß gegeben, es mir auf Englisch anzuhören. Warum? Ich weiß eigentlich gar nicht.
Das weiß ich auch nicht. Aber und du bist sicher, dass es Shattern Tango
ja, also
heißt?
Also
ich hätte es jetzt einfach Satan Tango genannt. So schreibt man es
also,
jedenfalls.
Die deutsche Version heißt tatsächlich Satans Tango, ja. Aber
nee, ohne es. Einfach nur Satan Tango.
Okay, es gibt tatsächlich auch ein Buchcover, auf dem Satans Tango draufsteht.
Ich habe jetzt tatsächlich auch die englische Version hier gefunden. Deswegen,
und der Mensch, der hat es so ausgesprochen. Vielleicht ist das ja original ungarische Klang. I don't know. Also auf jeden Fall muss ich schon mal sagen, also ich bin extrem schwer reingekommen, weil er hat da etwas gemacht, was mir generell immer angekreidet wird. Für Kurzgeschichten mag das gehen, Leute einfach in eine Situation, also LeserInnen, in eine Situation reinzuschmeißen, dass sie sich selbst erstmal fragen, okay, wo bin ich hier, wo ist der Protagonist und was geht hier ab? Aber das mit einem veritablen Roman zu machen und das auch so durchzuziehen, fand ich, also also für den Genuss meines doch eher niedriger angesiedelten Buchgeschmacks schwierig. Denn also es geht erstmal damit los, dass man zwei Leute, also erst einen Menschen, der irgendwie so ein bisschen sein Innenleben und was außenrum ist, so beschreibt. dann kommt da noch einer dazu und man merkt, dass die sich irgendwie um Geld streiten, während auch der eine, der ganz am Anfang da war, gleichzeitig gerade eben aus dem Bett mit der Ehefrau des anderen, der nachträglich eingetroffen ist, gestiegen war. Du merkst einfach schon mal, okay, das sind schon Sitten, die da am Start sind. Also es klingt auch so, als ob dieses Geld eigentlich etwas ist, worum die andere Leute bescheißen wollen. Also du merkst einfach mal schon, da ist Gier auf verschiedenste Art und Weise vorhanden. So. Denn ist dieses Kapitel vorbei, ohne dass man da also so erstmal weiß, wie geht das weiter? Also, ja. Und dann kommt ein Kapitel von zwei Leuten, die in einer, und jetzt benutze ich dieses Wort einfach mal, weil ich glaube, ich werde es im Kontext unseres Podcasts nie wieder verwenden, geradezu kafkaesken Art und Weise in so einer bürokratischen Maschinerie sind, weil sie es gewagt haben, wieder aufzuerstehen. Ja, und also das, ja, so in der Richtung. Also sie werden dann irgendwo hinzitiert, wo sie erstmal ewig sitzen und dann wird gesagt, ja, warum sitzt ihr denn hier? Und ihr hättet doch schon längst und das hieß doch um 8 Uhr und nein, das ist doch völlig das falsche Stockwerk und ihr müsst hier und das Formular hast du nicht gesehen. Also so, wie man sich diese fürchterlichen Verstrickungen in solchen bürokratischen Maschinerien so vorstellen mag. Und das war dann das Nächste. Aha, also ist da wer auferstanden. Mag ja sein. Ja, und dann geht's.
Nehmen wir es zur Kenntnis, ja.
Richtig. Und dann werden immer in den nächsten Kapiteln immer wieder andere Leute durchs Dorf getrieben sozusagen. Und also es ergibt sich nach und nach ein Bild eines ziemlich heruntergekommenen Dorfs irgendwo im Nirgendwo in Ungarn. Alles ist mehr oder weniger im Arsch. Das Wetter ist auch im Arsch. Also so richtig Scheißwetter, wie man sich es nur vorstellen kann. Und irgendwie scheinen die Leute alle nicht so richtig zu wissen, was sie hier noch sollen, aber trauen sich gleichzeitig nicht, irgendwas draus zu machen und zu gehen oder so in der Richtung. Mhm. Und dann merkt man, dass man also auch immer wieder quasi in neuen Kapiteln dann wieder quasi einen Zeitsprung ein bisschen zurück in dem, was man schon erlebt hat in der Geschichte, macht, aber es aus der Sicht einer anderen Person dann geschildert wird. Und irgendwie dreht sich das alles auch so ziemlich im Kreis. Und der Witz ist aber, also ich habe mir dieses Buch eigentlich unter anderem auch deswegen ausgesucht, weil mit dem Wort Satan und mit dem Wort Tango konnte ich spontan was anfangen. Ja, also unter anderem, weil ich ja durchaus mit Tanzen auch da Spaß dran habe und so. Und ich habe letztendlich dann irgendwann auch so dieses Gefühl gehabt, dass der Titel da echt Programm ist, in dem, also wenn du, ich weiß nicht, irgendwie schon mal entweder selber Tango getanzt hast oder anderen Leuten zugeguckt hast, da wird auch gerne so umeinander herumgelaufen. Es werden so Wiegeschritte, also vor und zurück und so Kreisbewegungen irgendwie gemacht, ohne so richtig vom Fleck zu kommen. Mhm. Und exakt das macht er auch mit seiner Sprache. Und die Sprache ist ebenfalls, einerseits ist sie, ich weiß nicht, ich habe aufgehört zu zählen, wie oft da geflucht wird. Ja, also fuck ist da ein sehr gängiger Begriff.
Dagegen ist ja erstmal nichts zu sagen.
Nee, also die Leute sind da wirklich, also man glaubt es denen auch, ja. Aber die Satzkonstruktion, also wow. Ich habe es ja nun nicht gelesen, aber ich denke in einem Satz 20 Kommata und drei Einschübe mit Gedankenstrichen, so in der Richtung.
Ja, was für also den bedeutet. Hörbuchsprecher, das ist ja, also das ist ja der.
Ja, also man kann ja bei Gedankenstrichen auch mal eine Pause kurz machen, insofern. Mhm. Aber
und das atmen.
Ist wirklich, da musst du dabei bleiben. Und genau das war mir leider dann oftmals irgendwann nicht mehr gegeben, wenn ich so nach der Arbeit nach Hause gefahren bin. Ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich mich an, weiß ich nicht, irgendwas festgehalten habe, was gerade an der S-Bahn vorbeigewutscht ist oder irgendein Plakat oder so, weil mich in dem Moment gerade diese Wortgewalt, wenn man mal so will, auch überfordert hat. Ja. Also es ist eine Sache, da muss man Bock drauf haben. Und dann ist das, denke ich mal, wenn das wirklich ein gutes Beispiel für sein Schaffen ist, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, warum er diesen Preis gekriegt hat. Also ich habe ein bisschen was von der Begründung auch irgendwie so noch grob im Kopf gehabt. Und der hat ja viel eben um diese, diese, wie soll man sagen, also auch so dieses Gefühl der Ohnmacht nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems in Ungarn, dann irgendwie hat er auch oft thematisiert und das merkt man schon. Ja, also der Witz ist, und da muss ich wirklich sagen, das hat er grandios hingekriegt, er malt schon ziemlich coole, also er schafft es, dass man beim Lesen ziemlich coole Bilder im Kopf hat. Und was mich ganz besonders überrascht hat, war, die waren bei mir alle schwarz-weiß. Also wenn ich Gedanken im Kopf habe, sind die normalerweise ziemlich bunt. Aber er schafft es, eine Stimmung da, diese wirklich trostlose Stimmung so aufzubauen, dass ich wirklich die Gedanken in Schwarz-Weiß hatte. Und das ist echt was, das muss man auch mal schaffen. Also es wird sicherlich nicht bei jedem gehen und manche Leute werden auch sagen, oh Gott, nee, sowas lese ich doch gar nicht. Ich habe ja keinen Bock hier, sowas Trostloses, so, also so von der Gier, mit der die alle so umeinander schleichen und jeder versucht, den anderen zu übertölpeln, ja, und ihm gegenseitig den anderen irgendwie die Frauen auszuspannen oder Geld zu veruntreuen. Und ich habe dann auch noch mal mir eine Zusammenfassung angeguckt und mich teilweise eben auch bestätigt gefühlt. Und ich habe dann jetzt noch etwas gelesen, was ich noch nicht weiß, weil ich bin ja noch nicht fertig mit dem Buch, dass also es wohl so ist, dass dieser angeblich Wiederauferstandene in Wirklichkeit eigentlich irgendwie so ein ehemaliger oder noch vorhandener Sozialisteninspektor, also so der versucht, die durch seine Ränkespiele alle gegeneinander auszuspielen, irgendwie ist. Das würde passen. Also sagen wir mal, da es Hochliteratur ist, muss das Ganze ja nicht irgendwie auf einen Sinn raus, also auf ein irgendwie ein Ende rauskommen. Ja, das ist ja was, wo ich schon oft, wenn ich eben ein bisschen was Anspruchsvolleres lese, dann immer wieder drauf hinauskomme. Also so ein Ende einer Geschichte, wie wir es so in Belletristik irgendwie kennen oder in anderer Genre-Literatur, das hast du ja bei solchen Sachen oftmals einfach nicht. Du wirst genauso ahnungslos im Zweifelsfall am Schluss der Geschichte zurückgelassen, wie du am Anfang reingestolpert bist. Und das kann auch was Interessantes sein. Ich weiß, dass ich mir das nicht nochmal geben werde, auch wenn ich das durchziehen werde, mir das jetzt bis zum Schluss anzuhören. Weil, also man merkt schon, der hat einfach ein Handwerk schon ziemlich fein ausgefeilt. Ja, so fein, dass manchmal, also man muss da Bock drauf haben, hatte ich ja schon mal gesagt.
Ja. Ja. Ja, manchmal ist Lesen Arbeit.
Ja, das ist in diesem Fall Arbeit, aber vielleicht ist es so, dass man hinterher sagen kann, okay, das habe ich jetzt geschafft und irgendwie fühle ich mich damit auch gar nicht schlecht.
Ja, sehr gut. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier den aktuellen Literaturnobelpreisträger, dessen Name du viel besser aussprechen kannst als
ich. Soll
ich
es nochmal?
Sag's nochmal.
Laszlo Krasznahorkai.
Krasznahorkai, ja. Okay, also ich werde, weiß ich noch nicht, ob ich eines seiner Werke lesen werde. Aber Scotty sagt, wir machen das nicht. Der bellt gerade, ich weiß dann, nicht, ob du es hörst.
Dann ist ja schon mal klar.
Ach Gott, dieser Kerl. Ich ahne, wie es sich anfühlt, denn ich habe auch das deutsche Buchpreisträgerin, Die Holländerinnen, so ist der Titel von Dorothee Elmiger gelesen. Und dann habe ich mich gefreut, weil es ein ganz schmales Bändchen ist, nur 160 Seiten. Und dachte mir, das kann ich ja mal schnell wegsnacken. Heidanei, habe ich auch erstmal wirklich sehr, sehr lange drüber nachgedacht, wie konnte es passieren, dass dieses Buch jetzt diesen Preis gewonnen hat. Ich verstehe es total, aber dann habe ich gedacht, okay, die letztjährige Preisträgerin war ja Martina Hefter mit Hey, guten Morgen, wie geht's dir? Jo. Und das fanden wir ja beide total super und das fanden eigentlich ganz viele Leute total super, weil das ist wirklich ja auch durchaus ausgezeichnete Literatur buchstäblich, aber schön zu konsumieren. Ja, mhm. Es war wirklich, es las sich gut. Es hatte irgendwie eine halbwegs befriedigende Storyline, also so wie wir es halt aus unserer bisschen trashigen Belletristik kennen.
Ja.
Und trotz alledem ist dieses Buch ja wirklich voller Poesie und schöner Bilder und wo man wirklich auch trotzdem nachvollziehen kann, ja, ich weiß, warum es diesen renommierten großen deutschen Buchpreis gewonnen hat. Ja, das fand ich total nachvollziehbar. Dieses Jahr war die erste Überraschung, es ist wieder eine Frau, das habe ich natürlich gefeiert.
Jo.
Und dann dachte ich mir, da hat sich dann die Jury überlegt, okay, wenn wir jetzt schon wieder eine Frau nehmen, dann müssen wir inhaltlich, also auf die komplette andere Seite des Spektrums gehen.
Oha.
Und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also ich habe es, glaube ich, einfach nicht kapiert, dieses Buch. Ich habe es nicht verstanden. Diese 120 oder 160 Seiten haben sich angefühlt wie, keine Ahnung, wie 1000. Und es war echt anspruchsvoll, so inhaltlich, also jetzt von der Sprache, es war so ein bisschen verquast, die Perspektive, denn eigentlich, und da ist der Klappentext etwas verwirrend, da heißt es ist die Erzählperson, oder mit blinkenden Warnlichtern fährt die Erzählerin, eine namenlose Schriftstellerin, an den Straßenrand, als ein unerwarteter Anruf sie erreicht. Am Apparat ist ein gefeierter Theatermacher, der sie für sein neuestes Vorhaben zu gewinnen versucht, ein in den Tropen angesiedeltes Stück, die Rekonstruktion eines Falls und bla bla bla. Das Problem ist, dass sie ist nicht die Erzählerin dieses Buchs. Ja? Es gibt eine weitere Erzählfigur, also diese namenlose Schriftstellerin berichtet in einem Auditorium, also sie steht auf der Bühne mit ihren Notizen von dieser Expedition, die sie da gemacht hat, und sie berichtet davon. Und der eigentliche Erzähler oder die eigentliche Erzählfigur ist ein Mensch im Publikum, der die ganze Zeit diese Autorin beobachtet. Und dann erzählt, wie die Autorin von ihren Erlebnissen erzählt. Also das heißt, du hast da allein schon irgendwie da drei so Metaebenen, ja. Also die beobachteten Person erzählt, was sie gerade so sieht, so Live-Reportage-artig. Und das ist grammatikalisch schon sehr herausfordernd, dass das alles irgendwie funktioniert. Klingt auch überhaupt nicht schön. Es ist irgendwie klar, weil du musst ja immer, und dann sagt sie das und sie hat sagt, dass die Person XY ihr das gesagt hatte in der Situation. Und weißt du, unfassbar viele Meta-Ebene. Und diese Frau, also letztlich, diese Grundprämisse fand ich ja ganz cool, weil es geht eigentlich um einen echten Kriminalfall. Vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren sind zwei junge Holländerinnen in Südamerika in einem Dschungel verschollen und bis heute nicht wieder aufgetaucht. Also man hat dann ihre Rucksäcke und Handys und alles und Fotoapparate gefunden, aber von den beiden Damen fehlt bis heute jede Spur und keiner weiß, was da los ist. Und die Idee war, dass sozusagen dieser Theatermacher, der auch immer nur Theatermacher genannt wurde, dann mit irgendwie einer sehr eklektischen, bunten Mischung an anderen Figuren dahin reist und sozusagen auf den Spuren dieser Holländerinnen wandelt, ob er sich erhofft, irgendwie neue Erkenntnisse zu finden, weiß ich nicht. Aber ich fand mal diese Idee ganz lustig, weil du weißt ja, ich bin ja ein großer True Crime Fan.
Hätte ja klappen können.
Und also diese namenlose Schriftstellerin berichtet dann eben von ihren Erlebnissen und das, was ihr die anderen TeilnehmerInnen dieser Expedition so alles erzählen. Und das sind dann halt einfach, also wirklich wie in so einem wilden Fiebertraum eine mehr oder weniger sinnlose Anekdote an die andere geheftet. Dann erzählt eine irgendwie flämische Kostümbildnerin von einer Beziehung, die sie einst zu einem amerikanischen Maler hatte, der dann aber sehr übergriffig wurde und sehr toxisch. Der wiederum, mit dem hat sie einige Zeit zusammengelebt und irgendwie in dem Haus hat dann irgendwie ein altes Ehepaar wegen eines Kühlschranks, also nicht wegen des Kühlschranks, aber also Suizid begangen und dann ist das ganze Haus abgebrannt. Also weißt du, weil alles so. Es war totaler Irrsinn, ja. Und dann springt man immer zwischen hin und her und hin und her und dann wieder diese Erzählungen, wie sich das in dem Dschungel anfühlt und dann, sie muss alles protokollieren, also alles, was da geredet wird und auch alle Empfindungen ihrer eigenen und die, die sie bei anderen zu beobachten glaubt. Und dann hat sie sich, in einer Nacht hat sie sich die Hand verstaucht, dann macht sie sich die Notizen krakelt mit der linken Hand und kann das dann nicht mehr lesen. Und also es ist alles wirklich kompletter Wahnsinn. Also es ist wirklich, also ich fand es total faszinierend, wie viel Inhalt man auf 160 Seiten unterbringen kann.
Okay.
Und ich habe mich einfach komplett erschöpft gefühlt. Also das war dann, also ich, wie gesagt, ich feiere es, dass es wieder eine Frau war. Und ansonsten, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden.
Ja,
wahrscheinlich bin ich ein bisschen,
deswegen
bin ich doof.
Sind wir hier auch im Saloon.
Ja. Ja, also ich habe auch die ganze Zeit jetzt irgendwie mal auf so eine ultimative Pointe gewartet, die alles auflöst. Weißt du, und dann auch endloses Name-Dropping, ja, so von echten und erfundenen Größen aus Literatur und Theater und Film. Ständig wurde Werner Herzog zitiert mit echten und mutmaßlich erfundenen Zitaten und andere Leute. Dann wurde irgendwie eine französische Autorin, ich glaube, die war dann erfunden. Da gab es dann irgendwie auch merkwürdige Anekdoten über eine Affäre, die sie dann mit irgendwie einem kleinen, Guide da in auch irgendwo in Südamerika hatte, was überhaupt nichts mit der eigentlichen Story, also wirklich, also es war wirklich totaler Wahnsinn. Es war einfach der totale Wahnsinn, dieses Buch. Und ich kann dir noch nie mal sagen, ist es gut oder ist es nicht gut? Ja. Ich habe in einer Rezension gelesen, hat glaube ich irgendwie auf Amazon einen Sterneschnitt von 3,1 oder sowas.
Ja, das gut, natürlich, sowas ist nicht für jedermann.
Nee, ist nicht für jedermann. Und einer hat geschrieben, ich wette dieses Buch, kein Mensch hat dieses Buch gelesen. Maximal wird es gekauft, aber lesen tut es keiner. Und ich kann nur sagen, es stimmt nicht, ich habe es auch gelesen, von A bis Z, alles, jedes Wort. Aber zum Trost habe ich dann dein Manuskript gelesen. Also ich war dann, kaum war ich fertig hier mit Dorothee Elmiger, kam Ordo Draconis Aufruhr, und das habe ich ja dann wirklich auch sehr schnell weggesnackt. Und kann nur sagen, mein persönlicher subjektiver Eindruck, das hat mir jetzt besser gefallen als die beiden, die beiden Premium-Bücher.
Ja, ja. Ich habe auch die Hoffnung, dass es nicht nur dir so geht. Also zumindest das, was meine Lektorin mal so grob zwischendurch verlauten ließ, klang ähnlich. Sie hatte zumindest noch nichts zu meckern. Das war schon mal gut.
Ja, also ich habe dir ja zwei Stellen gesagt, wo sie unbedingt meckern sollte, sonst meckere ich nochmal.
Werd mir das in unserem Chat irgendwo nochmal raussuchen, und mir ist auch noch mindestens, also weil du wirst es ja nicht, darüber reden wir jetzt nicht, weil sonst wird das Überlänge, was ich mit dem Text dann hinterher noch gemacht habe, um ihn nicht loslassen zu müssen. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt noch wieder in eine völlig andere Richtung abbiegen, da wir die Stunde jetzt gerade schon gerissen haben, aber gut.
Ich hab noch einen klitzekleinen weiteren Bonuslesetipp, weil ich brauchte dann auch noch was anderes. Was ich sehr empfehlen kann, ist Asterix in Lusitanien, der neueste Asterix.
Ja, das ist immer wichtig.
Ja. Das ist wieder sehr hübsch, waren einfach sehr, sehr originelle Dinge drin, weil so Portugal scheint ja auch für Gallier durchaus herausfordernd zu sein.
Kann
ich nicht anders sagen.
Naja, da muss ich vielleicht mal zugreifen. Das ist schon lange her, dass ich mal einen Asterix gelesen habe.
Ja, also kommt ja nicht so oft vor, dass neue kommen, aber die letzten habe ich jetzt auch wieder gelesen. Ich finde die wirklich gelungen. Es macht mir Spaß. Als Kind habe ich ja Asterix geliebt, obwohl ich ja als Kind man das. Als Kind versteht man es ja gar nicht. Aber da findet man halt einfach die Bilder lustig und diese ständige das Verhauen der Römer und sowas und die Wildschweinjagden und das Hinkelsteinwerfen. Das ist halt das, was Kinder anspricht. Aber es gibt wirklich eine Sprache. ist es auch sehr schön. Also das.
Ah ja, sehr gut.
Ja, hat mir gut gefallen. Also das noch ein kleiner Bonustipp für alle, die noch ein bisschen auf Aufruhr warten müssen und sich vielleicht dann auch irgendwie, wie soll ich sagen, ein Seelenbalsam nach der Lektüre von den Holländerinnen und Satanstango.
Ja.
Da möchte ich also jetzt mal explizit Lazar ausnehmen. Das tut nicht weh beim Lesen. Deswegen habe ich das vorhin auch so mehrfach betont. Ja, es ist wirklich ein schmerzfreies Lesevergnügen. Tut nicht weh.
Ja. Ja, was jetzt womöglich wehtun könnte, also der einen oder anderen Person, sind die Gedanken, die ich kürzlich mittels einer KI nicht nur in Worte, sondern auch in einen relativ launigen kleinen, Lied, man kann schon fast Lied nennen, habe gießen lassen. Und ihr Lieben, sagt mir doch mal, ob ihr das erkennt, was wir damit oder was ich damit parodiert habe, um es nochmal auf unsere vier Drachenbücher umzumünzen. Also, falls du noch irgendwelche letzten Worte hast, Karin, dann hau raus. Ansonsten starte ich jetzt mit
Ich habe keine letzten Worte. Ich wünsche euch eine gute Zeit und schickt uns eure Spekulationen zu Christians Werk. Ich weiß auch nicht, was es kommt. Yep.
To rescue or to roast, aye, there's the flame. Whether 'tis nobler in the heart to smite and quench the blaze of wrath's consuming fire, or face the sea of seething heat at night. To roast, to burn, perchance to dream of smoke, aye, there's the scorch that rends the soul in two. For in that sleep of ash what dreams may rise, when flesh turns cold beneath the red-hot hue. For who would bear the tongues of licking flame, the sinner's breath embers of deep regret, when one swift drought of fire could end it all, and spare the heart from grief it can't forget. Thus fire makes philosophers of fools, and couched and turd drag carriage into steam.